Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Schlagworte, Formeln, Phrasen, die sind eingängig, verständlich und klar. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson etwa. Was darüber kommt, ein klares Bekenntnis, ein eindeutiger Standpunkt, kompromisslose Solidarität, kein Ja-Aber. Hinter diesen Formeln wie dieser kann man sich aber auch verstecken, differenzierte Argumentationen vermeiden, ja, vielleicht sogar verhindern. Verkürzte Debatten, Teiltabuisierung von Standpunkten im öffentlichen Diskurs, die führen gegenwärtig zu dieser Situation. Die von vielen Politikern mantraartig beschworene Israel-Solidarität und die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung passen nicht zusammen, so gleich unser Kommentator und Israel-Kenner. Außerdem Argumente, warum eine echte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks notwendig ist. Und wir gehen der Frage nach, ob die Union nach Jahren der Verwerfung wieder geeint ist. Jetzt in Themen der Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Ich heiße Leonard Ameln. Die Kritik an Israels Vorgehen in Gaza, im Libanon beispielsweise, ist laut, international und anhaltend. Die Vereinten Nationen, NGOs und Regierungen, auch die deutsche, sparen nicht mit deutlichen Worten im Nahostkonflikt. Der jüngste Beschuss von Blauhelmsoldaten, nur einer von vielen Anlässen. Es ist schwierig, Partner zu sein, kompromisslos, solidarisch, die israelischen Freunde aber auch scharf zu kritisieren. Das ist ein diplomatischer Balanceakt. Der nach Ansicht der deutschen Generalsekretärin von Amnesty International, Julia Duchow, völlig misslingt.
Die Bundesregierung hat diesen ganzen Konflikt hindurch eine einseitige Parteinahme zugunsten Israels vorgenommen. Und das schadet den Menschenrechten und dem Völkerrecht. Und es wird langfristige Folgen haben.
So Duchows Analyse heute früh im Deutschlandfunk. Einseitige Parteinahme der Regierung, so sehen das auch nicht wenige Menschen hierzulande und stellen die Solidarität, wie sie von der Regierung propagiert wird, mindestens teilweise in Frage. Für ein umfassenderes Verständnis von Solidarität, einen differenzierten Blick darauf, plädiert unser Nahostkenner Benjamin Hammer. Hier sein Blick auf die Debatte.
Seit einem Jahr weht vor zahlreichen Rathäusern in Deutschland eine israelische Flagge. Am Jahrestag der Terrorangriffe von Hamas und islamischem Dschihad wurde außerdem das Brandenburger Tor in den Farben der Flagge angestrahlt. Vor dem Bundeskanzleramt wurde eine große gelbe Schleife angebracht, um an die israelischen Geiseln zu erinnern, die noch immer im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Die Botschaft, die von Deutschlands Politikerinnen und Politikern ausgeht, lautet: Deutschland steht eng an der Seite Israels. Weiterhin. Aber auf den Straßen in Deutschland ist von so viel Solidarität wenig zu sehen. Die meisten pro-israelischen Kundgebungen sind kläglich besucht, während auf pro-palästinensischen Demos oft Tausende durch die Straßen ziehen, sind es bei pro-Israel-Veranstaltungen eher Hunderte. Es geht ein Riss durch Deutschland. Die von der Politik immer wieder betonte Israel-Solidarität und die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung passen nicht zusammen. Es ist an der Zeit, ausführlicher darüber zu sprechen. Ja, der Antisemitismus in Deutschland war nie verschwunden und hat in den vergangenen Monaten auch noch zugenommen. Mehr noch, ein Teil der Bevölkerung empfindet einen tief sitzenden Hass auf Israel. Für diese Menschen ist Israel immer der Täter und kann kein Opfer sein. Doch die mangelnde Solidarität auf solch extreme Fälle zu reduzieren, wäre verkürzt. Die aktuellen Bilder aus dem Gazastreifen prägen den Blick eines großen Teils der Bevölkerung. Laut einer ZDF-Umfrage waren bereits Ende März knapp 70% der Befragten in Deutschland der Meinung, dass Israels Kriegsführung nicht gerechtfertigt sei. Vom Gazastreifen ist in großen Teilen nur noch Staub und Geröll übrig. Israel steht im Verdacht, Kriegsverbrechen zu begehen. In den meisten Statements von Politikerinnen und Politikern in Deutschland ist davon aber kaum etwas oder nichts zu hören. Dabei könnte Israel-Solidarität auch bedeuten, Bedenken, Mahnungen und Kritik offen anzusprechen. Es ist möglich und solidarisch, um die israelischen Opfer des 7. Oktober zu trauern und gleichzeitig Israels Kriegsführung im Gazastreifen zu verurteilen. Denn Sicherheit für Israel kann es langfristig nur geben, wenn auch seine Nachbarn in Sicherheit leben können. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat in den vergangenen 12 Monaten in zahlreichen Posts auf dem Portal X seine Solidarität mit Israel recht eindimensional zum Ausdruck gebracht. Das Wort Palästinenser taucht in keinem einzigen Beitrag von ihm auf. Dabei ist er auch der Bürgermeister zehntausender Berlinerinnen und Berliner mit palästinensischen Wurzeln. Politiker wie Wegner hätten am 7. Oktober dieses Jahres deutlich machen können, dass sie auch ihren Schmerz sehen. Der von großen Teilen der Politik und von Verbänden wie der deutsch-israelischen Gesellschaft vorgelebte Begriff von Israel-Solidarität ist zu schmal. Die völkerrechtswidrige Besatzung des Westjordanlandes wird häufig verdrängt oder sogar hingenommen. Der Einfluss der rechtsextremen israelischen Minister auf das Land wird kleingeredet. Simple Formeln wie »Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten« oder »Israel hat die moralischste Armee der Welt« sind dabei bequem und werden nicht hinterfragt. Doch je simpler und undifferenzierter Israel-Solidarität ist, desto weniger Menschen können sich hinter ihr versammeln, ob im Netz oder auf den Straßen. Es braucht deshalb ein breiteres Verständnis von Israel-Solidarität, das bislang allzu formelhafte Politiker-Statements ablösen muss. Etwa so: Deutschland setzt sich unmissverständlich für Israels Existenzrecht ein, und zwar in seinen völkerrechtlich anerkannten Grenzen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Waffenlieferungen müssen jedoch streng an die Frage gebunden sein, ob Israel die Verhältnismäßigkeit wahrt. Und die Politik der aktuellen israelischen Regierung schwächt Israels Sicherheit und stärkt sie nicht. Immerhin die Bundesaußenministerin fand zuletzt offenere Worte als viele andere Politikerinnen und Politiker. Israel-Solidarität kann übrigens auch bedeuten, vor deutschen Rathäusern neben einer israelischen auch die palästinensische Flagge zu hissen. Das wäre ein Zeichen an Israels Regierung, die viel unternimmt, um einen Staat Palästina endgültig unmöglich zu machen. Die beiden Flaggen nebeneinander wären aber auch eine Ansage an jene pro-palästinensischen Demonstranten, die Israels Existenzrecht ablehnen. Wir sehen auch das Leid der Palästinenser, wäre die Botschaft in Deutschland. Die israelische Flagge aber bleibt. Gewöhnt euch dran. Wir brauchen dringend ein umfassendes Verständnis von Solidarität, das viele Menschen auf die Straße bringt. Gemeinsam.
Meint Benjamin Hammer. Linksgrün versifft, ideologisch und einseitig, insbesondere bei der Klimaberichterstattung, Migration oder Genderfragen. Staatsfunk eben. Ja, so kann man das lesen, in Foren, in sozialen Medien und aber auch diversen Medien mit respektabler Reichweite. Manipulativ und verschwenderisch sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also die Radio- und Fernsehanstalten von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das sind einige der Vorwürfe ihrer Gegner. Das Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angekratzt, der politische und gesellschaftliche Rückhalt wackeliger als früher. Weitreichende Reformen liegen jetzt auf dem Tisch. Auch 15.000 Stellungnahmen bei der koordinierenden rheinland-pfälzischen Staatskanzlei. Und die Reformen, die kommentiert jetzt Martin Krebers.
20 Radiowellen weg, hieß es in den Schlagzeilen, als erste Details zum Entwurf der Rundfunkreform durchsickerten. Die Zahl 20 hält sich bis heute. Sie klingt eindrucksvoll und griffig, doch sie ist falsch. Wer sich die Mühe macht, nachzurechnen, mit dem Schlüssel den die Länder zugrunde legen, kommt auf 16 Radiosender. Doch die Zahl 20 hält sich bis heute im Diskurs, fast so, als solle all das, was da geplant ist, noch größer wirken, als es ist. Der Reformentwurf für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk also nur ein Scheinriese? Die 16 Streichsender könnten am Ende 16 Kleinstprogramme sein, digitale Nischenangebote wie MDR Tweens, NDR Blue oder BR Verkehr. Der Einspareffekt dürfte sich in Grenzen halten. Die Auswahl der zu streichenden Sender wollen die verantwortlichen Medienpolitiker den Sendern überlassen. Man wolle nicht in die Rundfunkfreiheit eingreifen, heißt es dann weihevoll. In Wahrheit duckt man sich weg. Denn Radioprogramme werden von Landesparlamenten in Gesetzen beauftragt. Warum der Auftraggeber diesen dann nicht auch wieder entziehen kann, erschließt sich nicht. Auch ein Einsparziel geben die Länder nicht vor. Wie viel soll denn eingespart werden durch die Streichung von Radio- und Fernsehspartenkanälen? Und so kommt nun auch die unabhängige KEF, die Beitragshöhe festlegt, zu dem Schluss: Die angedachten Reformen bringen kurzfristig keinen und mittelfristig nur einen geringfügigen Spareffekt. Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags lässt sich so kaum verhindern. Genau das stört manche Länderchefs wie Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haselhoff, der mit Blick auf den Entwurf poltert, alles ganz nett, aber es reicht nicht. Mit ihm werde es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben. Denn genau darum geht es ja in dieser Debatte, um den Rundfunkbeitrag. Die KEF hatte eine Erhöhung um 58 Cent auf 18,94 Euro empfohlen zum 1. Januar. Doch dem müssen alle 16 Landesparlamente zustimmen und das scheint nach jetzigem Stand ausgeschlossen. Damit bliebe ARD und ZDF keine andere Wahl, als ihr Recht vor dem Bundesverfassungsgericht zu ertrotzen. Es wäre ein neuerlicher Scherbenhaufen. Eine echte Rundfunkreform ist wichtig und notwendig. Und ja, die Anstalten müssen schlanker werden und sparen. Dicke Intendantenlimousinen und fürstliche Ruhegelder sind aus der Zeit gefallen und müssen weg. Doch auch das senkt keinen Rundfunkbeitrag. Die KEF rechnet vor, was wirklich etwas brächte. Um deutliche 1,87 Euro würde der Beitrag sinken, nähme man sogenannte beitragsferne Leistungen aus dem Rundfunkbeitrag heraus. Etwa die Landesmedienanstalten, die den Privatfunk beaufsichtigen. Auch Orchester und Chöre könnten über Steuern oder Abgaben finanziert werden. Es blieben 16,49 Euro, die wir als Beitragszahler tatsächlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. Das wäre ein ehrliches Preisschild. Doch das wird nicht kommen. Genauso wenig wie ein Beitrag, der sich automatisch an der Entwicklung der Verbraucherpreise orientiert. Auf diese Weise ließen sich erbitterte und oft populistisch geführte Beitragsdebatten entschärfen und entpolitisieren. Doch auch das lehnen einige Landesparlamente empört ab. Und so bleibt die Beitragsdebatte vergiftet und nicht ehrlich geführt. Das beschädigt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der für eine informierte und mündige Gesellschaft dringend gebraucht wird. Ein Scheinriese ist die Reform dennoch nicht. Sie enthält durchaus spürbare Einschnitte und schafft sinnvolle Synergien. Den Rundfunkbeitrag aber wird sie nicht senken. Und so könnte die Reform spätestens in den Landesparlamenten scheitern. Und das wäre ein rundfunkpolitischer Offenbarungseid.
Martin Krebbers Standpunkt zu den Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In anderthalb Wochen dann die nächsten Beratungen dazu der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Den Grünen gebührt ihr richtiger Platz in der Opposition. Regieren mit den Grünen? Na, des konst vergessen. Schwarz-Grün ist ein toter Gaul. So bringt das Markus Söder auf den Punkt, der Chef der CSU, die gerade in Augsburg ihren Parteitag abhält. Sich aufstellt für den Bundestagswahlkampf, um gemeinsam mit der CDU die nächste Regierung anzuführen. Ein durchaus mögliches Szenario. Weniger Streit, mehr Verlässlichkeit. Das müsse das Leitmotiv der nächsten Regierung sein, so Kanzlerkandidat Friedrich Merz von der CDU.
Nicht heute rein, morgen raus, heute hü, morgen hot, sondern einmal etwas beschließen, was eine gewisse Beständigkeit und Verlässlichkeit hat, so dass die Menschen auch wieder Vertrauen zurückgewinnen in die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen unseres Rechtsstaates. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Regierungsarbeit in den nächsten Jahren wieder gelingt.
Ja, und nach Jahren des internen Zwists zwischen CDU und CSU sieht Friedrich Merz den jetzt beigelegt, die Union endlich wieder geeint. Wirklich? Das fragt sich unser Gastkommentator Peter Müller.
Was ist das Signal von Augsburg? Vom Parteitag, den die CSU am Freitag und Samstag in der Messehalle zelebriert. Große Themen hat das Treffen nicht und wegweisende Ideen für Bayern bleibt Markus Söder schon länger schuldig. Man tut dem Ministerpräsidenten nicht Unrecht, wenn man festhält, spätestens seit der Landtagswahl im vergangenen Jahr ist Politik für den Freistaat nicht mehr Söders oberste Priorität. Sicher, wenn am Flughafen München einmal die Warteschlangen an den Sicherheitsschleusen während des Oktoberfests bis vor die Terminals reichen, wenn Bayern also in den sozialen Medien weltweit in schlechtem Licht erscheint, dann greift Söder persönlich zum Telefon und fordert umgehende Abhilfe. Schließlich soll nichts das Bild vom perfekten Freistaat trüben. Wer aber Vorschläge erwartet, wie Bayern im nächsten Jahrzehnt seine wirtschaftliche Vorreiterrolle in Deutschland oder teilweise sogar in Europa halten will, der erfährt dazu schon länger recht wenig. So auch nun in Augsburg. Eine Obergrenze für Flüchtlinge, ein bisschen Wehmut in Sachen Atomstrom, neue Regeln für den Länderfinanzausgleich. Das sind die inhaltlichen Stichworte, die man beim Parteitag notieren kann. Wenig Neues also. Einerseits. Denn auf der anderen Seite entfaltet der Parteitag durchaus seine Wirkung, wenn auch eher auf einer symbolischen Ebene. Friedrich Merz' Rede am Samstagvormittag ist der erste Auftritt des CDU-Chefs bei der Schwesterpartei seit seiner Ausrufung zum gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Es ist ein Auftritt, der zum Symbol einer Heilung werden könnte. Denn es war ebenfalls auf einem CSU-Parteitag vor mittlerweile 9 Jahren in München, wo der Bruch zwischen den Schwesterparteien, damals zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer, für jeden offen sichtbar wurde. Man schrieb den Herbst 2015, täglich kamen tausende Flüchtlinge über die bayerisch-österreichische Grenze nach Deutschland. Merkel war bei der CSU zu Gast und rückte von ihrem »Wir schaffen das« keinen Zentimeter weit ab. Unvergessen die Szene, in der Seehofer die Kanzlerin daraufhin ewige 12 Minuten lang auf offener Bühne, nun ja, abkanzelte. Merz hat mit Merkels Flüchtlingspolitik gebrochen. Ihm ist dabei nicht nur das Kunststück gelungen, eine noch immer in Merkel-Anhänger und Merkel-Gegner gespaltene CDU zu ein. Merz hat damit gleichzeitig auch einen der größten Streitpunkte mit der CSU beiseite geräumt, den großen Streitpunkt der vergangenen Jahre. Mit Blick auf die Migrationspolitik ist es also schon richtig, wenn Markus Söder heute sagt, wir haben keinen Streit mehr. Und wo schließlich könnte das besser zelebriert werden als in der Friedensstadt Augsburg? Jenem Ort also, wo vor bald 500 Jahren die Glaubenskriege zwischen Katholiken und Protestanten für viele Jahrzehnte befriedet wurden. Alles gut also zwischen den Union-Schwesterparteien? Man wird sehen. Zumindest 2 Spannungsfelder deuten sich im Augsburg der Neuzeit bereits an. Da ist zunächst einmal die nicht unwichtige Frage, wer denn nun die Nummer 2 in der Union ist. Sicher, Merz ist nun erstmal Kanzlerkandidat, doch der Mann wird bald 70 Jahre alt sein. Sollte er tatsächlich gewinnen, würde seine Kanzlerschaft wohl eher Episode statt Ära. Und wer steht dann bereit? Söder? Das macht er in Augsburg recht klar, kennt da wie immer nur eine Antwort, sich selbst. Der Name Hendrik Wüst jedenfalls, also des beliebten und vergleichsweise jungen Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen, der hat in der Messehalle keine Konjunktur. Eng verwandt mit dieser Frage ist die Diskussion über ein mögliches Bündnis der Union mit den Grünen. Sicher, in Augsburg lässt Söder wie schon zuvor keinen Zweifel daran, dass er gegen jedes Bündnis mit der Ökopartei im Bund sein Veto einlegen würde. Ihm sitzen die Freien Wähler im Nacken, die jede Öffnung zu den Grünen ausnutzen würden, um der CSU in Bayern Stimmen abzujagen. Merz muss da vorsichtiger agieren, allein schon, weil er die Grünen ja womöglich braucht, um tatsächlich Kanzler zu werden. NRW-Mann Wüst wiederum bietet ihm da Schützenhilfe, indem er die Debatte zwischen den Schwesterparteien regelmäßig um den Hinweis bereichert, wie geräuschlos und effizient CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen angeblich regieren. Es wird sich also zeigen, wie weit der Friedensschluss in der Friedensstadt Augsburg trägt. Als Fußnote sei hier noch angefügt, dass CSU und Grüne in der bayerischen Großstadt Augsburg seit einigen Jahren recht erfolgreich miteinander regieren.
Die Union und der kommende Bundestagswahlkampf. Eine Analyse unseres Gastkommentators Peter Müller. Er ist Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Das war Themen der Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich heiße Leonard Ameln. Machen Sie es gut. Auf bald.